Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Folge 270 des Politik-Podcasts ist das. Stefan Detjen sagt Hallo aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio und ich bin zusammengeschaltet in Brüssel.
Mit Klaus Remmer, hallo.
Hallo Klaus, und dann haben wir eine Leitung nach München aufgebaut.
Und hier ist der Bayern-Korrespondent Michael Watzke.
Hallo Michael, wir wollen über Energie sprechen, über die Situation der Gasversorgung in Europa, in Deutschland und Bayern als Sonderfall. Aber ich will am Anfang noch mal kurz was sagen zum letzten Politik-Podcast, Folge 269. Der stand unter der Überschrift "Im Gruselkabinett der Bildungspolitik" und ein Hörer hat uns geschrieben, da hat er eine Büchse der Pandora geöffnet. War tatsächlich so. Es gab wirklich viele, viele Hörerpost dazu. Post von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräfte haben uns geschrieben, ein Schulbuchredakteur, haben uns viel von ihren Erfahrungen erzählt, mit der Motivation von Lehrern aus dem Schulbuchbereich auf Themen hingewiesen, Digitalisierung von Schulbüchern. Es gab den Wunsch, eine Fortsetzung zu machen zum Thema Inklusion im Bildungswesen. Also gleich am Anfang mal vielen Dank für diese Reaktion. War alles sehr interessant zu lesen. Und jetzt schon die Bitte, schreiben Sie uns mit Anregungen, mit Kommentaren zu unserem Politik-Podcast an die Adresse politikpodcast@deutschlandfunk.de. Wird alles gelesen und das ist alles interessant für uns auch als Anregung. Auch der letzte Politik-Podcast kam ja auf Anregung einer Hörerin zusammen. Aber jetzt wollen wir noch mal ganz in die Aktualität einsteigen, in das, was uns alle in diesen Tagen so besonders beschäftigt. Klaus, ich weiß gar nicht, wie dir das geht, Thema Energie. Gasversorgung war wichtig in dieser Woche in Brüssel, da gehen wir gleich vertieft drauf ein. Aber ist das zurzeit so, dass das da alles andere auch einfach ganz an den Rand drängt, überlagert?
Ja, das ist so, Stefan. Ich nehme das zumindest so wahr. Das war heute Morgen deutlich zu spüren, auch dass das nicht überall angekommen ist. Also wir haben ja immer, du warst dabei, um 9.30 Uhr so eine Schalte, wo die Kollegen im Kölner Funkhaus sitzen und ein bisschen den Tag vorstrukturieren. Und du oder Kollegen aus dem Hauptstadtstudio sind dabei. Das Brüsseler Studio ist dabei. Und ich wurde nach Corona gefragt. Und ein Riesenthema in Deutschland, was passiert da eigentlich auf der Brüsseler Szene? Und ich musste sagen, Corona habe ich eigentlich jetzt seit vielen Tagen nicht mehr gehört. Ja, wir hatten irgendwann mal eine EMA-Empfehlung hier des Arzneimittelinstituts, was vierte Impfung angeht. Aber dann übernahm dieses Thema Energie und Gas als Querschnitt zwischen Handelspolitik, Energiepolitik, Sicherheitspolitik hier eindeutig die Regie mit der vorigen Woche, als die Kommission ihren Gasnotfallplan vorstellte und dieser hier, an deren Ende wir jetzt fast sind, in der der Rat, dem Energieminister, darüber getagt haben und beschlossen haben.
Kann natürlich auch hier in Deutschland jeder sehen, wenn man sich die Medien anschaut, es ist das überragende Thema jetzt, weil es natürlich das Thema ist, wo das große Thema dieses Jahres, der Krieg in der Ukraine, jetzt dann absehbar jeder und jeden ganz individuell in der Lebensführung erreicht. Da skaliert sich das dann runter von der Politik der Bundesregierung, von europäischer, internationaler Politik bis in die Auswirkungen in jede Kommune, in jeden einzelnen Haushalt. Und wenn wir über Kommunen sprechen, Michael, da ist ja dann Bayern zurzeit wirklich ein Sonderfall. Bei euch ist das
absolut
wirklich ganz heiß im Moment, ne?
Ja, es ist einerseits heiß, es ist andererseits kalt. Also wenn man zum Beispiel mal in städtische Gebäude schaut, im Rathaus in München gibt es kein warmes Wasser mehr. Da kommt nur noch kaltes Wasser aus dem Hahn. Die städtischen Mitarbeiter dürfen auch nur noch, ja, momentan ja, aber manchmal würde man ja vielleicht auch gern heiß baden. Das könnte man also im Rathaus derzeit nicht mehr tun. Man kann auch nicht mehr höher als 19 Grad heizen. Braucht man gerade auch nicht. Aber das bleibt ja auch so die nächsten Monate dann in den Winter hinein. Man kann in München auch nicht mehr so schön flanieren nachts, weil die Straßenbeleuchtung deutlich heruntergedimmt wird. Und auch die Gebäude in München, das Rathaus, viele andere Sehenswürdigkeiten werden ab 23 Uhr nicht mehr angestrahlt. Also die Stadt fängt an, sich auf diesen harten Winter mit einem möglichen Gasnotstand vorzubereiten. Das ist auch nicht zufällig, denn München ist wahrscheinlich, zumindest in Deutschland, aber europaweit auch eine der am stärksten von gasabhängigen Städte, die man finden kann.
Und da kommen wir dann sicherlich gleich noch drauf, wie das dann da auch zusammenhängt, wenn man in die Nachbarregionen nach Österreich schaut, welche Abhängigkeiten es da gibt. Das führt dann auch rein ins europäische Thema. Es ist ein Thema, Klaus, du wolltest gleich was sagen dazu, ja?
Nur eine kurze Frage stellen an dich, weil ich das aus München höre. Und ich habe es gestern oder vorgestern in den sozialen Medien gesehen, wo gleich ein angeleuchteter und offenbar klimatisierter Bundestag, also das Reichstagsgebäude, angegriffen wurde von wegen, Leute, predigt hier kein Wasser und trinkt Wein. Trifft sowas? Ist das auch in Berlin zu spüren, dass hier deutlich auch äußere Zeichen gesetzt werden, so wenig substanziell, dass denn der Spahn es dann möglicherweise auch sein wird?
Nein, natürlich ist das hier auch kommunal ein Thema. Ich glaube, die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden ist jetzt eingeschränkt worden. Brandenburger Tor nur noch eingeschränkt angestrahlt in der Nacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe selber noch nicht gesehen, aber ich glaube, das sind so Stimmungsbilder. Da steht jetzt jeder auf dem Prüfstand und gerade die Politik wird natürlich angeschaut. Das ist ja hier auch schon abgefragt worden, auch hier in der Bundespressekonferenz. Wie halten das die Ministerien zum Beispiel? Wie heizen die und welche Vorkehrungen treffen die dann? Wie warm haben es die Beamten, wenn die Politik gleichzeitig sagt, die Bürger müssen sich darauf einstellen, zu frieren möglicherweise. Jetzt schauen wir natürlich jeden Tag auch auf diese Füllstände. 67,2% Füllstand der Gasspeicher in Deutschland heute. Ich habe gerade eben noch mal nachgeschaut. Es ist jetzt früher Nachmittag. Immer mittags kommen ja diese Meldungen. Und wir sehen ja jetzt, wie auch diskutiert wird darüber, na, wenn das so bleibt, dann könnten die ganz katastrophalen Szenarien uns erspart bleiben. Und trotzdem, das hast du jetzt gesehen, Klaus, alle bereiten sich darauf vor, dass das wirklich ganz, ganz hart wird, wenn etwa der Gashahn aus Russland ganz abgedreht wird und dann auch in einer neuen Weise nochmal europäische Solidarität ja auch gefordert wird. Hm?
Absolut. Und man muss sagen, und das hilft, glaube ich, bei der Einordnung, weil natürlich viele fragen, na, was habt ihr denn da unterzeichnet? Ist das nur Papier oder ist das mehr? Ich glaube, zur Einordnung hilft viel, dass es hier wenig Erfahrung gibt. Das ist kein eingeübtes Gebiet in der EU-Politik, wo man sagt, ah ja, das haben wir ja schon vor 10 Jahren so gemacht, da greifen Mechanismen, die wir gut kennen, da wird irgendwas aus der Schublade gezogen, aktualisiert. Nein, das hier wird neu aufgestellt. Ein abgestimmtes Verhalten in der Energiepolitik, eigentlich unüblich. Das ist ja auch schnell zu sehen, wenn wir den unterschiedlichen Energiemix in unterschiedlichen Staaten sehen, wo Spanien und Portugal mit Wasserkraft operieren können oder Erneuerbare ihr Gas von ganz woanders kriegen als aus Russland und einer Frankreich da sitzt mit einem klassischen Schwerpunkt auf Atomkraft. Das kennen wir alle. Und über die Bandbreite dieser 27 EU-Partner wird jetzt gesagt, wir sparen und dann kommt schnell solidarisch. Und das Ergebnis dieses Vorhabens ist der Gasnotfallplan. Der beschlossen wurde und der Zielmarken setzt, zunächst freiwillige, 15% sollen alle Staaten weniger verbrauchen. Und wir haben ja in den letzten Tagen viel berichtet über Ausnahmen und die zeigen, wie unterschiedlich Staaten betroffen sind, auch im Winter betroffen sein könnten. Da sind Ausnahmen dabei, da würde ich sagen, sehr gut nachzuvollziehen, wäre Quatsch. Man würde sich entweder selbst schädigen oder sie bringen nichts. Wichtig ist natürlich dann,
also Ausnahmen, vielleicht müssen wir das noch mal
einen Summenstrich unter die,
vielleicht müssen wir das nochmal aufzählen. Also Ausnahmen heißt dann zum Beispiel für die baltischen Länder, die nicht am europäischen Stromnetz hängen.
Genau, die hängen am russischen Stromnetz. Für die gibt es Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen für Inselstaaten wie Malta, Zypern und Irland, die so viel sparen können, wie sie wollen, aber sie könnten mit diesen Ersparnissen nicht Ländern zur Verfügung stellen, die mehr Gas brauchen, als sie haben. Ausnahmen. Es gibt Länder, die sind weniger gut angeschlossen an die EU, was die Leitungen angeht. Spanien, Portugal sind da ein typisches Beispiel. Da gibt es zwar Verbindungen, die sind aber jetzt schon ausgelastet. Wenn da jetzt mehr gespart wird und es wird gesagt, das schicken wir jetzt alles nach Deutschland, geht überhaupt nicht. Ausnahmen, kritische Infrastruktur, Ausnahmen für Lebensmittelindustrie. Man will ja nicht, dass hier raus praktisch eine Ernährungskrise wird. Oder Düngemittelherstellung, genauso mittelfristig wichtig für die Herstellung von Lebensmitteln oder, wie hast du gerade selber angesprochen, Stefan, Speicherstände. Das wird alles rausgerechnet. Wenn Leute ihre Speicherstände, wenn Staaten ihre Speicherstände hochfahren wollen, dann wird dieses Gas zunächst einmal rausgerechnet, bevor die 15% subtrahiert werden.
Ich finde das total spannend, Klaus. Das, was du auf europäischer Ebene erlebst, das kriege ich hier bei meinen Recherchen auf regionaler oder bundesweiter Ebene mit. Dieses Vertrauen in den anderen, die Solidarität, die dann geübt werden soll oder geübt werden muss. Mir hat heute eine Sprecherin der Stadtwerke München gesagt, München prescht beim Energiesparen und Gassparen auch deshalb so vor. Nicht nur deshalb, weil München so viel Gas verbraucht, sondern weil man innerhalb Deutschlands am Ende der Kette ist. Das meiste Gas kommt tatsächlich aus dem Nordosten. Und ich glaube, man hat in München so ein bisschen die Befürchtung, dass man am Ende kurz kommen könnte, zu kurz kommen könnte, dass am Ende der Pipeline einfach nicht mehr so viel Gas da ist, auch wenn es versprochen ist. Dasselbe ist die Diskussion um den Gasspeicher Haidach. Der steht in Österreich und hat bis jetzt immer Deutschland, vor allem Bayern versorgt, vor allem das Chemiedreieck in Burghausen. Es ist der größte Gasspeicher in Mitteleuropa. Ich hatte mich damit bisher nie befasst. Das war auch nie wichtig, weil es war klar, das Gas ist da und es kommt dann von Österreich nach Deutschland. Die Österreicher hatten nicht mal eine Gasleitung an diesen Speicher. Die konnten das Gas nur über den Umweg Deutschland bekommen. Jetzt legen die Österreicher gerade eine eigene Leitung an diesen Speicher, der auf ihrem Staatsgebiet steht. Und natürlich gibt es in der bayerischen Politik einige, die genau schauen, warum machen die Österreicher das? Weil sie im Zweifelsfall sagen, Austria first. Felix Austria holt sich sein Gas direkt und Bayern kriegt es dann nicht. Also der Test der Solidarität, der findet im Großen in Brüssel statt und auch im Kleinen zwischen Bayern und den anderen Ländern und Bayern und seinen Nachbarn.
Und die politische Kulisse, die ist wichtig, denn das Ganze spielt sich ab vor Negativerfahrungen, die man in der Pandemie gemacht hat. Es wird immer wieder als warnendes Beispiel gezogen, welche Fehler gemacht wurden, als in der Panikphase des ersten Lockdowns, als es um Masken ging und sich Impfstoffrivalitäten anbahnten, dass da zunächst einmal national gedacht wurde. Da hat Deutschland keine gute Figur gemacht, als es um Schwierigkeiten ging in Sachen Norditalien. Bergamo und so weiter. Das alles soll nicht wiederholt werden und deshalb geht man hier schon jetzt, bevor eine Art Alarmzustand erreicht ist, in die Vorhand und sagt, versuchen wir schon jetzt so schnell wie möglich zu sparen und verschenken nicht die Sommerpause, die an sich so harmlos wirkt, wenn es um die Gasversorgung geht, um Speicherstände zu erhöhen und einfach Reserven zu sparen, die wir in 4-5 Monaten bitter brauchen werden.
Du musst noch mal eins erklären, Klaus, das haben wir natürlich von hier verfolgt, wie das gewesen ist. Es gab zunächst einen Vorschlag der EU-Kommission, Ursula von der Leyen hat den ausgearbeitet für diesen Notfallplan und das ging dann in Verhandlungen der Botschafter, die sich spät nachts geeinigt haben und am nächsten Tag dann wurde dieser Plan im Kreis der 27 Wirtschafts- und Energieminister verabschiedet. Aber die Veränderungen, die wir gesehen haben, ja, das war zum Teil, kann man lesen, als typische Brüsseler Kompromissergebnisse, die in solchen Nachtsitzungen dann rauskommen. Aber vielleicht kannst du noch mal schildern, welche Interessen da aufeinander geprallt sind, wenn es auch zum Beispiel dann um die Frage geht, wer entscheidet am Ende, wann dieser Gasnotstand eintrifft. Die Kommission wollte an sich, dass sie das entscheidet. Am Ende ist es doch wieder der Rat, der das entscheiden soll.
Ja, so ist das. Also die Kommission ist da in sehr schnell initiativ geworden. Was heißt sehr schnell? Darüber kann man auch streiten, denn immerhin wissen wir seit Kriegsausbruch, dass hier eine mögliche Gaskrise droht. Aber nun denn, 20. Juli lag der Vorschlag der Kommission auf dem Tisch mit einer starken Position der Kommission, die unter anderem eben vorsah, nach dem freiwilligen Sparen, das im Moment dann beginnt, im Falle eines Notstands, und da ist ein Artikel wichtig der EU-Verträge, der Paragraph 122, der den europäischen Institutionen eben diese Vollmacht gibt, bei einer Bedrohung der Versorgungslage hier zu handeln, diesen Alarm auszurufen, verpflichtende Ziele vorzugeben. Und da sind Widerstände aufgetreten. Das Ganze ist in der Vollmacht dann abgewandert Richtung Rat. Also die einzelnen Staaten entscheiden über die Ausrufung eines solchen Notstands. Die Kommission kann diesen vorschlagen. Es können aber auch mindestens 5 Staaten, in denen national auf deutscher, französischer oder niederländischer Ebene bereits ein nationaler Notstand ausgerufen wurde, diesen EU-weit einberufen sozusagen, dann wird entschieden mit qualifizierter Mehrheit, ganz wichtig. Denn wir haben ja in den letzten Monaten viel über Konsenszwang, Vetorecht und Ungarn gehört, das sich bei Sanktionen gesperrt hat, das sich auch jetzt übrigens wieder sperrt. Aber in diesem Fall ohne Folge, denn die qualifizierte Mehrheit, die war deutlich da, mit all den Ausnahmen, die dann bis wenige Stunden, bevor die Energieminister hier eintrafen, ausgehandelt wurden. Einige habe ich erwähnt.
Habe ich das richtig verstanden? Dieser europäische Notfall, dieser europäische Notstand wäre ja eine Ultima Ratio. Die Staaten, wenn ich das richtig gesehen habe, können das erst dann beantragen, wenn sie auch national alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, national ihre Probleme und ihre Versorgung zu gewährleisten. Das würde bedeuten, dass wir in Deutschland dann schon in der sogenannten Notfallstufe wären. Also im Moment sind wir in der Alarmstufe seit Juni, was die Gasversorgung angeht, ausgerufen vom Wirtschaftsministerium. Und dann kommt da untergeordnet dann die Bundesnetzagentur ins Spiel, die dann in dieser Notfallstufe national ja dann zum sogenannten Bundeslastverteiler würde, also dann wirklich Kontingente zuweisen würde an Industrie und, Robert Habeck hat das ja angedeutet, dann möglicherweise sogar an private Haushalte. Das geht ja dann bis dahin, dass die Bundesnetzagentur tatsächlich Vorgaben machen könnte zu Heiztemperaturen bis in den privaten Bereich hinein.
Ja, wobei ich glaube, ein nationaler Notstand, ich habe das gerade gesagt, ist nicht zwingend notwendig. Auch die EU-Kommission kann auf die Union geschaut feststellen, dass wir es hier mit einer Eskalation zu tun haben und vorschlagen, dass dieser Notstand ausgerufen wird, über den dann abgestimmt werden muss. Und sollten wir eine solche Notlage erleben, werden diese Ziele, die ich eben erwähnt habe, 15%, verpflichtend. Es wird eine Art Monitoring eingerichtet, in der alle 2 Monate geschaut wird, wie weit sind die einzelnen Länder. Sind sie noch nicht so weit, hinken hinterher, dann müssen sie nachbessern. Und parallel dazu, das ist wichtig, fordert die EU-Kommission auf, möglichst schnell weitere bilaterale Abkommen zu treffen zwischen den einzelnen Mitgliedsländern, wenn es eben darum geht, dass aus der Notlage eine Solidarsituation entstehen muss, dass ein Land sagt, wir haben nicht mehr genug und wir brauchen etwas von unseren Nachbarländern. Ja, wir brauchen etwas von Belgien oder aus den Niederlanden. Und da ist Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten relativ gut ausgestellt mit bilateralem Abkommen mit Dänemark und einem mit Österreich in den Jahren 20 und 21. Es wachsen allmählich welche auf. Estland und Lettland haben sie geschlossen, Litauen und Lettland, Italien, Slowenien, Finnland, Estland, da gibt es diese. Aber wir wissen, es sind 27, es fehlen jede Menge. Und diese bilateralen Abkommen, die sind ziemlich spezifisch. Da wird genau geklärt, was passiert sein muss, dass eben eine solche Solidarleistung treffen kann. Und dann ist ein Land verpflichtet, dem anderen zu helfen, um diesen geschützten Kreisen, die du genannt hast, also die privaten Haushalte zum Beispiel, zu versorgen. Mhm. Und dann reicht es nicht, dass ein Nachbarland sagt, na, wir brauchen das Geld, aber also zum Beispiel für unsere Industrie. Wenn keine kritische darunter ist, müssen sie trotzdem abgeben.
Das sind die Abkommen mit dem schönen, vielsagenden Namen SOS-Abkommen, Security of Supply-Abkommen, Michael.
Richtig. Ich wollte ein SOS aus Bayern schicken. Ich finde es spannend, würde mich fragen, ich weiß es nicht, bei solchen Abkommen spielt dann zum Beispiel auch eine Rolle, also könnte Dänemark, wenn wir ein solches Abkommen haben, auch sagen, ja, liebe Deutsche, ihr habt ja eure Atomkraftwerke noch gar nicht wieder angeschaltet, also ihr habt nicht alles getan. Da würde jetzt vielleicht Grünen-Chefin Ricarda Lang sagen, naja, aber es geht ja um Gas und nicht um Strom. Ich und viele andere hier in Bayern würden da behaupten, naja, das kann man nicht so einfach trennen, denn in Bayern wird tatsächlich oder wurde in der Vergangenheit ziemlich viel Gas zur Stromerzeugung benutzt, gerade so als Puffer dann, wenn nicht genügend Erneuerbare zur Verfügung standen. Hier in München kann ich jetzt wieder ganz konkret sagen, gibt es 2 Heizkraftwerke, die Fernwärmeversorgung regeln. Und München hat einen sehr hohen Anteil an Fernwärme, nämlich ein Drittel, 30%. Und diese Fernwärme wird wiederum fast zur Hälfte von Gas erzeugt, zum Beispiel im Heizkraftwerk Süd. Das heißt also, wenn man den Isar-2-Meiler in Landshut wieder anwerfen würde oder nicht abschalten würde Ende des Jahres, sondern ihn ein halbes Jahr lang weiterlaufen lässt, dann könnte das auch die Gaskrise entschärfen. Und ich würde mich fragen, ob Länder um uns herum, die teilweise ja auch selber die Atomenergie noch weiter verfolgen und viel mehr Atomenergie erzeugen als wir, ob die sagen, ja, liebe Deutsche, in den sauren Apfel müsst ihr beißen. Ich sehe das gerade, diese Diskussion, gerade bei den Grünen, gerade bei den Münchner Grünen hier, die haben in den vergangenen Tagen gesagt, okay, wenn es nicht anders geht, wenn der Stresstest sagt, wir brauchen die Atomenergie, dann machen wir es halt. Ich habe gestern einen Kommentar im Programm vom Deutschlandfunk gemacht und habe darin formuliert, sogar die Münchner Grünen sind jetzt für eine Verlängerung von ISA 2. Heute habe ich eine wütende Mail aus München von den Grünen bekommen, die gesagt haben, das stimmt so nicht, wir bitten um Richtigstellung. Wir wollen nur dann einen Weiterbetrieb von ISA 2, wenn der Stresstest sagt, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Es deutet alles darauf hin, dass der Stresstest dieses Ergebnis zeigen wird. Vielleicht ist ja das, was ich jetzt hier erzähle, dann als Richtigstellung schon ausreichend. Aber ich spüre da halt die Nervosität und finde es spannend, wie die Solidarität in Europa dann möglicherweise auch in Sachen Atomenergie zum Tragen kommt.
Nein, ein bilaterales Abkommen sieht hier nicht vor, dass ein Nachbarland fordern könnte, dass hier jetzt AKWs wieder angeworfen werden, nur um eine Solidarleistung zu verweigern. Soweit geht es nicht. Es ist ganz klar, das Sparziel, das die Kommission vorgegeben hat oder der Rat jetzt beschlossen hat, das ist für alle gleichermaßen vorgeschrieben, wenn sie nicht von Ausnahmen betroffen sind. Wie sie diese Vorgaben erfüllen, ist jedem einzelnen Land vorbehalten. Aber in der Tat, wenn es eine Solidarleistung in Anspruch nehmen möchte, muss es nachweisen, dass es alles getan hat, um dieses gemeinsame Sparziel erreicht zu haben.
Aber in den Verträgen ist das noch nicht angekommen, aber politisch ist die Forderung, dass Deutschland die Laufzeit von Atomkraftwerken verlängern muss, ist die ja schon längst auch europäisch hörbar geworden. Aus
du
Polen ist sie von Regierungsvertretern gekommen. Und in Frankreich ist der direkte Konnex auch gewesen, dass man gesagt hat, die Solidarleistungen aus Frankreich werden dann kommen, wenn Deutschland bereit ist, diese heilige Kuh deutscher Energiepolitik zu schlachten und seine Atomkraftwerke anzuwerfen. Und da sehen wir ja auch diese Interdependenzen, die Abhängigkeiten. Frankreich bezieht immer wieder Strom aus Deutschland. In Frankreich wird zu einem erheblich größeren Anteil als in Deutschland, auch im privaten Bereich, werden Haushalte mit Elektrizität, mit Elektroheizungen beheizt, viel mehr als in Deutschland. Die Abhängigkeit von Gas ist da viel geringer und da sind dann diese wechselseitigen Interessen. Frankreich hat bereits eine ganze Reihe von LNG-Terminals zum Beispiel. Deutschland hat ein Interesse daran, dass LNG über die französischen Terminals nach Deutschland zurückfließen kann. So, und da kommt von Frankreich schon die Gegenforderung, ja, aber dann wollen wir zur Gewährleistung unserer Stromversorgung, dass ihr eure Kernkraftwerke länger laufen lässt, damit wir davon
politisch hast du völlig recht. Wir hören ähnliche Kommentare aus der Slowakei, gleich praktisch direkt. Es war lustig, als nach dem Ende der Verhandlungen sind die Minister und Ministerinnen vor die Kameras getreten und unmittelbar vor Robert Habeck, der im Hintergrund ungeduldig auf und ab wanderte. Ob er ungeduldig war, weiß ich nicht mal, aber er wanderte auf und ab. Und der slowakische Kollege stand an Kameras und Mikrofonen und nutzte natürlich gleich die Gelegenheit, um eben diesen Schlenker hin zu den deutschen AKWs zu machen, dass das doch bitte zunächst mal durchgesetzt wird, dann hätte man weniger Probleme. Das ist angekommen. Und was die Gasverstromung angeht, da ist man, deswegen gibt es die Ausnahme an den baltischen Staaten, über die wir gesprochen haben, aber eben auch zum Beispiel bei Portugal. Portugal musste jetzt aufgrund der Dürre, die herrscht, die Mengen, die normalerweise durch Wasserkraft erzeugt werden, um Elektrizität herzustellen, ausgleichen mit einem sehr, sehr viel höheren Anteil an Gas, um Strom herzustellen. Und da sind die Ausnahmen da, denn man will hier nicht von einer Gaskrise in eine Stromkrise rutschen.
Ich fand das interessant zu sehen, dass wieder diese politischen Argumentationen und Abhängigkeiten zusammenfließen, dann auch mit den technischen Gegebenheiten wiederum. Wenn man zum Beispiel anschaut, was da jetzt stattfindet, dann taucht ja überall die Frage aus, in welche Richtung kann Gas überhaupt fließen? Im Moment waren das hauptsächlich Ost-West-Flüsse. Das Gas aus Russland wurde durch Deutschland durch bis nach Frankreich zum Teil geleitet. Jetzt sprechen wir darüber, kann man das eigentlich auch umgekehrt machen? Und zum Teil ist das ja technisch möglich, aber ich habe in dem Zusammenhang zum Beispiel den Begriff der Odorierung und Deodorierung gelernt.
Spannend, ja.
Dass in Frankreich Gas mit Geruchstoffen versetzt wird.
Was in Deutschland nicht erlaubt
wenn
ist.
Wenn es durch Fernleitungen transportiert wird, weil man eben die Franzosen davor schützen will, dass die eben, wenn irgendwo ein Leck ist, dass man es gleich riecht. Das sind schwefelhaltige Stoffe. Und wenn man jetzt Gas aus Frankreich nach Deutschland leiten müsste, dann soll das nach wie vor deodoriert werden. Da sollen diese Geruchsstoffe rausgezogen werden, weil man die Sorge hat, dass, weil die schwefelhaltig sind, dass die hier die Leitungen beschädigen könnten und damit zur Gefahr werden könnten. Mhm. Auf einmal steht man vor solcher Frage, wo an den Grenzen werden jetzt Deodorierungsstationen
aufgebaut. Und Gas, das riecht wirklich nicht gut. Ich habe mal eine Reportage gemacht über den Gasnotdienst der Feuerwehr. Wenn da irgendwo Gas ausläuft, das stinkt so sehr nach faulen Eiern, soll es ja auch in Deutschland, obwohl da der Geruch erst später zukommt, aber will man nicht riechen.
Aber da zeigt sich eben auch der politische Hintergrund dieser Umkehrrichtung, die du genannt hast, Stefan. Denn Berlin, die Bundesregierung, der Energieminister, er wird ja nicht müde, darauf hinzuweisen, dass es ja nicht nur so ist, dass Deutschland als ein Hauptverbraucherland in der EU alleine profitieren würde von Solidarmechanismen, sondern es ist eben gleichzeitig auch Transitland, an dem viele andere Staaten in Ost- und Mitteleuropa hängen. So das Argument, so dass Deutschland hier nicht alleine von diesem Deal profitiert, der hier geschlossen wird und der dann möglicherweise nach der Alarmstufe greift.
Ich würde nur, um das nochmal zu sagen, aus der Berliner Sicht, um noch zurückzukommen auf die Diskussion über die Laufzeit von Kernkraftwerken, sagen, dass ich mir gerade mit Blick auf diese europäischen Abhängigkeiten kaum vorstellen kann, wie diese Bundesregierung drumherum kommen will. Wir sind jetzt in einer Phase, wo Wirtschafts- und Energieminister Habeck nochmal einen neuen Stresstest angekündigt hat, also nochmal prüfen, wie das genau gehen kann, verlängern, Strecken der Betriebe mit vorhandenen Brennmaterialien. Es ist uns im Frühjahr immer wieder erklärt worden, nein, das sei überhaupt nicht nötig, das bringe auch nichts, die Genehmigungen seien abgelaufen, es gäbe kein Personal mehr. Außerdem würden Atomkraftwerke Strom produzieren und in Deutschland brauche man Gas zum Heizen, also das habe gar nichts miteinander zu tun. Diese Position ist abgeräumt, das ist nicht mehr haltbar, wir wissen, das stimmt so nicht, es geht auch um Strom, da ist ein Konnex sowohl auf nationaler Ebene als auch auf internationaler Ebene und ich glaube, das werden wir ziemlich bald sehen, da wird, ist noch nicht terminiert genau, wann das kommen soll, aber so lange kann es nicht mehr dauern, es wird ein neues Ergebnis kommen. Ich würde mal vorhersagen, die Kernkraftwerke werden länger laufen.
Und was das politisch für die Grünen bedeutet, das, glaube ich, erlebst du, Stefan, wenn du beispielsweise mit Annalena Baerbock unterwegs bist. Ich merke es gerade an den Münchner Grünen, die wirklich wahnsinnig dünnhäutig sind, weil sie ihrer Basis eben erklären müssen, dass da möglicherweise ein Paradigmenwechsel stattfindet. Und das fällt denen nicht leicht. Die sind wirklich hochnervös und glauben da auch Worte, finde ich, damit man es so darstellt, wie sie das auch gerne hätten. Ich glaube, das erlebt ihr beide in Berlin und in Brüssel. Das ist ein bisschen so, finde ich, wie zu Zeiten der schwarz-roten oder der schwarz-gelben Regierung, als die Themen abräumen mussten und eine 180-Grad-Wende hinlegen mussten. Mir fällt als Beispiel ein, damals die Wehrpflicht, die Abschaffung der Wehrpflicht, das war wirklich für Konservative ein rotes Tuch. Da brauchte es einen Baron, einen Guttenberg, der das dann durchgezogen hat und der es tatsächlich damals geschafft hat, die eigene Basis mitzunehmen. Und jetzt müssen es die Grünen bei der Atomkraft bei ihrer Basis diese Kröte schlucken.
Also ich will die Frage verstärken, Stefan, denn in Brüssel sehe ich diesen Konflikt jetzt parteitechnisch nicht so stark aufbrechen, wie er, glaube ich, in Berlin zu spüren ist. Was bedeutet es für die Koalition? Ich höre relativ wenig von der SPD, sondern eher von auseinanderliegenden Positionen der Liberalen und der Grünen in dieser Frage. Wird das von der Koalitionsdynamik her schwierig?
Also in der Tat sind wir nochmal in der Situation, die Michael gerade geschildert hat, dass Parteien, dass Regierungskonstellationen Dinge tun, die man ihnen so nie zugetraut hätte, dass die glühende Atomkraftbefürworterin Angela Merkel diejenige ist, die den Ausstieg aus der Atomenergie besiegelt und in solche Bilder würde sich dann einreihen, dann eine grüne Regierungspartei, die Verlängerung oder Streckung der Laufzeiten unterzeichnet. Das ist ja klar, die Grünen, die eine Wurzel in der Atomkraft, in der Anti-Atomkraft-Bewegung haben, eine Wurzel in der Friedensbewegung, die stehen zurzeit unter einem erheblichen Stress ihrer Basis. Die sehen Austritte, schon wegen ihrer Politik, die sie mit Blick auf Waffenexporte machen, haben die Austritte gesehen. Und das würde sich nochmal verstärken natürlich, wenn das jetzt die Partei ist, die auch da nochmal eine Wende hinlegt. Gleichzeitig, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, dass diese Gründergeneration der Grünen längst nicht mehr die Rolle spielt, die sie etwa in der ersten rot-grünen Koalition gespielt hat, die Grünen haben. In den Jahren, bevor sie jetzt in diese Regierung eingetreten sind, einen massiven Mitgliederaustausch und Mitgliederzuwachs erlebt. Und das ist nochmal eine andere Generation. Das sind Leute, die sind zum Teil sehr pragmatisch, die kommen zum Teil aus der Klimaschutzbewegung und die kommt dann natürlich auch in einen Zwiespalt. Die kann nicht mehr mit den gleichen Argumenten hier etwa gegen eine Verlängerung von Laufzeiten für Atomkraftwerke sein, wenn sie abwägen muss und sieht, dass eine andere Entscheidung würde im Zweifelsfall auf Kosten von CO2-Emissionen gehen. Das spielt da auch mit rein. Und das Dritte ist, glaube ich, das hat Klaus jetzt gerade angesprochen, dass das natürlich reinfällt jetzt in eine Situation, wo die Koalition in vielen, vielen Fragen jetzt sehr ins Detail geht und wo es um Entlastungspakete geht, um Fragen der Sozialpolitik und wo auf allen Ebenen die Kompromissfähigkeit dieser Koalition unter Stress gesetzt wird. Und das führt dann besonders zu den Spannungen in der Tat dann auch zwischen Grünen, aber auch zwischen der SPD, zwischen dem Sozialflügel der SPD und der FDP.
Wenn ich da an dieser Stelle nochmal diese Unruhe an der Basis der Grünen zusätzlich beleuchten darf mit einem anderen Politikfeld. Ich war in den vergangenen Tagen auf der Biofach, der Fachleitmesse in Nürnberg, wo es um Bioprodukte, um Biolandwirtschaft, um Bio-Kosmetika geht. Da sind viele Grüne vor Ort und da war Cem Özdemir vorgestern, Dienstag war es. Und das war kein Heimspiel für den Bundeslandwirtschaftsminister von den Grünen. Der hat da viele harsche Worte sich anhören müssen. Und man hat ihm gesagt, dieses 30%-Ziel, das die Grünen ausgerufen haben, das die Regierungskoalition ausgerufen hat, also 30% Biolandwirtschaft in Deutschland bis 2030, das sei auf dem aktuellen Wege, den die Regierung da fährt, nie und nimmer erreichbar. Da komme man gerade ein kleines, winziges Stückchen weiter, aber längst nicht auf dem Pfad. Also die Unzufriedenheit an der Basis der Grünen ist gerade auf vielen Feldern, nicht nur Atomenergie, sondern beispielsweise auch in der Landwirtschaft, sehr groß.
Ich will kurz, und vielleicht können wir in die Schlusskurve kommen, sagen, dass ich zwei Stichworte gerade von dir gehört habe, Stefan, die können für die zweite Jahreshälfte für Brüssel komplett und jetzt schon unterschrieben werden, nämlich Stress und Spannung. Es ist, glaube ich, sehr wahrscheinlich, dass sich diese Energieminister, die sich da getroffen haben, am Dienstag schnell wiedersehen werden. Alle gehen davon aus, dass der Gasmangel offensichtlich wird, dass diese Alarmstufe greifen muss. Die Szenarien, die entwickelt wurden, die Gasmengen auf der Grundlage dessen dieses 15%-Ziel berechnet wurde, das sah, ich will nur mal zwei Werte nennen, hier ein Einsparvolumen am Anfang von 45 Milliarden Kubikmetern vor. Das wurde errechnet einfach aufgrund von Annahmen. Was für einen Winter könnte man hier kriegen? Einen sehr kalten, einen durchschnittlichen, einen milden? Kann man nicht wissen, muss man Annahmen treffen. Durch die Ausnahmen, die ich anfangs geschildert habe, ist diese Einsparmenge kleiner geworden, die 15%, weil sie nur noch weniger Staaten betreffen. Aber man ist sich hier in Brüssel immer noch sicher, dass das, was beschlossen wurde, wenn es denn umgesetzt wird, für einen durchschnittlichen Winter, keinen ganz warmen, keinen ganz kalten, reichen würde und zu einem Einsparvolumen von deutlich über 30 Milliarden Kubikmetern führen würde. Das setzt voraus, dass wenn dieser Alarm ausgerufen wird, deswegen sage ich Spannung, es nicht erneut ein Hickhack um weitere Ausnahmen gibt. Es ist das eine, hier freiwillige Einsparungen zu unterzeichnen am Dienstag. Das nächste wird ein bisschen schwieriger sein, wo dann plötzlich verpflichtende und transparente Einsparvolumen festgeschrieben werden und die Unterschrift darunter dann möglicherweise nur noch gemacht wird, wenn dann tatsächlich der eine oder andere sagt, halt mal, dieses Feld hier, das wollen wir rausgenommen haben, kritische Infrastruktur bietet da viele, viele Spielfelder.
Und ich glaube, es gehört dann dazu, dass eine Politik sich auch darauf einstellt, weil sie gelernt hat ja in den vergangenen Jahren, dass eigentlich keine einzige Krise sich einfach auflöst und man dann in einer krisenfreien Zeit ist, sondern dass die Krisen sich überlagern und kaum ist die eine, meint man, die eine neige sich dem Ende zu, kommt dann noch eine obendrauf. Und das sind die Szenarien, die man im Winter vor Augen hat. Corona haben wir eben darüber gesprochen, im Moment kein Thema, aber alle wissen, auch das Thema kann dann wiederkommen. Und ich glaube, das prägt dann auch so eine Stimmung, wo einer Annalena Baerbock so einen Satz rausrutscht, wie sie ihn gesprochen hat bei einer Veranstaltung der Kollegen vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, wo sie erklärt hat, wo sie den Begriff von drohenden Volksaufständen verwendet hat. Das war ja in einem Zusammenhang, wo sie gesagt hat, wie sie den Kanadiern erklärt hat, dass man diese Gasturbine braucht für Russland, weil man es sich nicht leisten kann, dass die Gaslieferungen komplett aufbauen. Und sie hat dann gesagt, weil wir es dann mit Volksaufständen, weil wir dann mit Volksaufständen beschäftigt sind. Sie hat das dann zurückgeholt, aber ich glaube, dass das schon insofern ein Moment der Wahrheit war, weil die Politik unter dem Eindruck steht, was passiert, wenn die Menschen frieren, wenn die Energiepreise durch die Decke gehen, wenn die Politik das nicht mit 9 Milliarden Paketen ausgleichen kann. Da ist man dann ganz schnell auch in Hintergrundgesprächen bei der Erinnerung an die Gelbwesten in Frankreich und was da alles passieren kann, dass da eben eine Gesellschaft, eine Demokratie in Schieflage geraten kann.
Und wenn ich da meine 10 Cent aus Bayern noch hinzufügen kann, in Bayern zeigt sich jetzt, was vielleicht das größte Versäumnis der CSU-geführten Regierungen in den letzten Jahrzehnten war, nämlich die Energieversorgung. Da hat Bayern, da hat die CSU mit ihren Koalitionspartnern geschlafen, schon seit Seehofers Zeiten. Man wusste, dass man die Atomkraftwerke, die in Bayern noch stärker für die Energieversorgung wichtig waren als in anderen Bundesländern, abschaltet. Man hat die Solarenergie ausgebaut, aber man hat die Windkraftenergie vernachlässigt und vor allem hat man zugelassen, dass die Leitungen, mit denen der Strom aus dem Norden in den Süden kommt, dass die immer noch nicht gebaut sind, dass da nichts vorwärts geht. Und Bayern hat jetzt verschärft durch den Ukraine-Krieg ein großes Energieproblem. Das dürfte in der Regierungskoalition auch mit Blick auf die Landtagswahl im nächsten Jahr noch ein ganz großes Problem werden. Ich glaube, Söder, der schwitzt und friert gerade gleichzeitig, wenn er sich überlegt, was das in Bayern alles bedeuten könnte und auch für seine Wiederwahl. Also da merkt man, was es bedeuten kann, wenn man in guten Zeiten Themen vernachlässigt, die ihm jetzt auf die Füße fallen.
Stefan, Michael, einen Energiemangel darf ich akut vermelden. Mein Handy läuft leer. Und dafür gibt es keinen Notfallplan, wenn ich das mal sagen darf. Ja, also wir müssen hier zum Ende kommen oder ihr müsst zu zweit weitermachen.
Nein, wir haben jetzt eine gute halbe Stunde aufgenommen. Ich glaube, das reicht für heute. Und das Thema geht uns nicht aus. Die Laune für den Moment jedenfalls auch nicht. Noch ist Sommer. Das war der Politik-Podcast.
Könnt ihr mich überhaupt noch hören? Und ist das noch?
Wir sind noch da. Das war's. Es gibt auch einen Politik-Podcast 271. Das ist versprochen. Nächste Woche kommt er. Für heute sage ich tschüss.
Okay. Tschüss. Viel Spaß aus München.